Zen Vampires Podcast.
Guten Tag und herzlich willkommen zu unserer zweiten Folge des Podcasts bei Zen Vampires Net. Die erste war vor über einem Jahr mit Paulina. Heute ohne Gäste? Das ist ein bisschen schwieriger. Ohne Gäste ist es schwierig zu sprechen. Man redet in ein Mikro und guckt auf den Computer und guckt, was man sich irgendwie überlegt hat zu sagen und guckt, ob man das sagt. Zwei Personen sind immer einfacher. Ist auch für den Hörer, glaube ich, besser. Aber naja, so ist es. Ich mache das heute alleine. Ich möchte heute mit euch über den Zen-Vampirismus sprechen. Wie beschrieben. Warum Zen-Vampirismus? Warum Vampirismus? Ich weiß es nicht. Der Name ist ganz gut. Ob er so bleibt, weiß ich nicht. Wir fanden den Namen Vampirismus und Zen-Vampirismus ganz gut, ganz interessant, um die Kunsttheorie zu beschreiben, die wir heute haben. Das wird jetzt keine Theorie, die ich erzähle. Das ist ein Sneak Peek auf eine Theorie, die da hinaufzieht, kommt und erscheinen wird irgendwann mal auf zenvampires.net. Vielleicht auch nie, das kann man nie wissen. Wir arbeiten manchmal sehr spontan und entwickeln Theorien und dann lassen sie fallen. Und manchmal veröffentlichen wir die und manchmal veröffentlichen wir die nicht. Manchmal, wenn die Theorie zu weit gegangen ist oder in eine Richtung geht, die uns nicht gefällt, dann lassen wir sie einfach. Und das war es dann. Zum Zen-Vampirismus also. Was soll das sein und was ist das? Nun, ich werde wahrscheinlich vom Zen eher sprechen, denn vom Vampirismus, weil es umgekehrt. Ich werde wahrscheinlich vom Vampirismus sprechen, mehr denn von Zen. In interessanter Weise bei diesem Sneak Peek, was Zen angeht, sind wir noch in der Entwicklung. Warum Zen, Vampirismus und warum Vampirismus? Wie gesagt, ich bin mit dem Namen vielleicht noch nicht so zufrieden. Der Name Zen Vampirismus ist ein bisschen verspielt und vielleicht ein bisschen zu lustig, aber es ist auch eine lustige Theorie. Also, lasst euch überraschen. Zen-Vampirismus. Ich fange an von Walter Benjamin, beziehungsweise von dem Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit. Da hat Benjamin zwei interessante Gedanken. Der erste Gedanke ist, dass der Film als ein Kunstwerk ist, was nur reproduzierbar funktioniert aufgrund seiner Kosten. Das heißt, der Film wird gemacht, um reproduziert zu werden, um immer wieder neue Kopien zu erstellen, damit genügend Leute im Kino den sehen können, um dann ja, die Kosten zu decken für den Film. Der Film ist eine Kunstart, die reproduziert werden muss. Der ist also genuin reproduzierbar. Diese genuine Reproduzierbarkeit bedeutet letztendlich, dass er reproduziert sein muss, um überhaupt zu existieren. Es geht uns aber nicht um diese genuine Reproduzierbarkeit, also nicht darum, dass ein Kunstwerk genuin dazu benutzt wird, reproduzierbar zu sein. Obwohl, wenn ich von Memes spreche zum Beispiel, leben sie eben von der Reproduzierbarkeit. Das heißt, ein Meme lebt davon, dass er verbreitet wird. Das nur aber am Rande. Memes gehören aber auch in unsere Theorie irgendwo, spielen eine Rolle. Die schweben darüber wie die Wolken über der Landschaft. Worum es uns geht, ist eine andere Art der Reproduzierbarkeit, und zwar die Reproduzierbarkeit, die etwas mit Foucaults Theorie zu tun hat. Ich habe den Gedanken verloren. Beim Vampirismus geht es um eine Reproduzierbarkeit, die letztendlich dazu führt, dass gewisse Bilder sich inflationsartig verbreiten. Die werden mehr und mehr. Nicht nur gewisse Bilder, sondern gewisse Art und Weise, die Welt abzufotografieren oder die Welt darzustellen. Das ist die eine Sache, das ist die eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist, dass wir dadurch, dass wir Fotoapparate haben. Jeder von uns hat, oder fast jeder von uns hat ein Fotoapparat in der Hand mit seinem Smartphone, jederzeit, jede Sekunde alles Mögliche fotografieren kann, abbilden kann. Was heißt das? Was bedeutet das? Das bedeutet letztendlich, dass wir an den Schaltstellen dieser inflationären Kunst sitzen. Darum geht es in unserer Theorie. Wir sind also diejenigen, die dadurch, dass wir immer alles fotografieren, alles Mögliche, die Kunst inflationärer machen. Letztendlich geht es aber nicht im Grunde um die inflationsartige Verbreitung der Kunst, denn Das war schon vorher so. Es geht um was ganz anderes. Es geht darum, dass wir auch Abbilder von Bildern machen. Abbildungen von Abbildungen. Und hier kommt der Vampirismus ins Spiel auf der einen Seite. Es geht schlicht und einfach, sagen wir das ganz geradeaus, um das Klauen. Wir klauen. Das ist einfach so. So funktionieren Ideen. Übrigens, ich lese ein Buch und klaue etwas. Es kann sein, dass dieses sehr banal klingt. Ist ja auch. Aber wir möchten dieser Banalität entfliehen. Wir möchten diese Banalität auf einen bisschen anderen Level heben. Denn wir meinen, das ist sehr wichtig. Es geht nicht einfach darum, dass ich Bilder von jemandem klaue, denn das tue ich nicht. Das tun wir hier bei Zen Vampires überhaupt nicht. Es geht darum, was auf der einen Seite, glaube ich, Lyotard, auf der anderen Seite auf jeden Fall Michel Foucault gesehen hat. Und zwar nämlich darum, dass wir dadurch alleine, dass wir schon Kunst betrachten, Literatur lesen, in einer Kultur in irgendwelche Form, Art und Weise sind, die umgibt uns, dass wir dadurch Einflüsse haben, von denen wir gar nicht darüber nachdenken, dass die Einflüsse da sind. Das passiert alles unbewusst. Abgesehen aber von diesen unbewussten Einflüssen kann es sein, dass ich natürlich bewusst irgendetwas mir abgucke, abschaue. Das heißt, ich nutze wie ein Vampir die Idee des anderen Künstlers. Vielleicht, mag sein, ich weiß es nicht, war es tatsächlich so, dass er im Angesicht der schweren kreativen Arbeit in einem Sessel sitzend darüber nachgedacht hat, wie denn sein Kunstwerk auszusehen hat. Und jetzt kommen wir, die Zen Vampires, oder kommt ein Künstler, den wir vertreten, oder wie auch immer, jemand von uns, und macht ein Foto von dem Bild. Oder aber, wie gesagt, es geht nicht ums Klauen. Nutzt seine Idee, nutzt die Teile seiner Idee für ein neues Kunstwerk. Darum geht es. Das ist die eine Sache. Die andere Sache, von der ich eben gerade besprochen habe, ist, dass wir, auch das ist Vampirismus, in einer gewissen Art und Weise, dass die ganzen Hobbyfotografen, sehr wichtig, die Instagram, Facebook, Twitter, Hello, was weiß ich was nutzen, um Fotos hochzuladen, durch die Anzahl der Likes, durch Algorithmen, wie auch immer was, keine Ahnung, die Ästhetik bestimmen. Das ist sehr positiv, denn diese Ästhetik spielt sich dann abseits des Kunstbetriebes. Das heißt, der Kunstbetrieb hat im Internet, da wo wir jetzt Kunst heutzutage betrachten, überhaupt keinen Einfluss darauf, welche Ästhetik den Menschen gefällt. Nun kann man das, okay, Volkskunst, wie auch immer nennen, das spielt hier keine Rolle. Es spielt die Rolle, dass in den Zeiten der Kuratorenkunst, wo Kuratoren beschreiben, wie die Kunst sein soll, oder uns informieren, was der Künstler dadurch sagen wollte, bei einem Bild von einem Sonnenuntergang leider schweigen müssen. Das Bild gefällt. Das Bild hat einen sehr einfachen Inhalt. Es ist ein Sonnenuntergang, es ist schön, es ist rot, vielleicht ist es ein bisschen blau, vielleicht ist es am Meer. Es ist wunderschön. Das ist sehr wichtig. Und das gefällt den Menschen. Und das war es. Das heißt, der Inhalt ist sozusagen auch die Message letztendlich. Es gibt keinen theoretischen Überbau, den mir ein Kurator dort hätte erklären soll. Dies hat, wie gesagt, Einfluss darauf, wie wir nicht nur Kunst empfinden, sondern wie wir dann Kunst machen eventuell. Das ist der zweite Aspekt des Vampirismus. Das heißt, ich klaue irgendetwas von Menschen, denen es gefällt, aufgrund von irgendwelchen Algorithmen. Ich klaue das eigentlich nicht, ich klaue eine Idee vielleicht, weil wie kann ich einen Sonnenuntergang klauen? Und hier kommt noch ein Aspekt, dieser Aspekt des Klauens und das Aspekt des geistigen Eigentums, worauf auch Foucault sich irgendwann mal bezog oder in all seinen Büchern sich bezog. Das heißt, der geistige Eigentum ist eigentlich Eigentum der Kultur. So ist, man kann kein Bild sozusagen besitzen, sobald man es in die wirkliche Wirklichkeit, in die Welt hinaus spielt, denn was ich fotografiere, wie ich fotografiere oder wie ich Musik mache, was ich zusammenbringe, welche Ideen ich zusammenbringe und so weiter und so fort, welche Loops ich benutze, hat auch Einfluss auf andere und wiederum ich bin beeinflusst auch von anderen und deswegen benutze ich diesen Loop und nicht anderen. Und hier kommen wir zu einem sehr interessanten Punkt, einem gewissen Hegelianismus, würde ich sagen, den ich aber nicht an dieser Stelle sehr vertiefen wollte. Es geht einfach darum, dass die Kunst sich einfach in die Masse der Kunstbetrachter und auch in die Masse der Kunstproduzenten, dass sie dort stattfindet und nicht bei irgendeinem Urheber. Das heißt, wir sind nicht mehr bei einer Reproduzierbarkeit, also nicht nur bei einem Kunstwerk, was per se reproduziert werden muss, sondern das Kunstwerk ist sozusagen überall. Es ist in der Kultur. Es ist umgeben von der Kultur und es befindet sich in der Kultur oder in der Gesellschaft. Das heißt, mit anderen Worten, es gibt eine gewisse Egalität, ein schwieriges Wort, der Kunstschaffenden oder der Kunst, weil die Kunst ist in der Masse oder, um nach Hegel zu sagen, im Volk. Wie gesagt, dieser hegelianische Moment hier wird noch von uns ausgearbeitet. Es sind einfach nur Gedanken, die ich hier reinwerfe, die zu diesem Vampirismus gehören. Vielleicht erzähle ich was vom Zen, ich weiß es noch nicht. Mal schauen. Es gibt noch einen anderen interessanten Punkt im Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit. Ein Punkt, der aus heutiger Sicht sehr interessant ist. Und zwar schreibt Benjamin irgendwo an irgendwelchem Punkt, ich erinnere mich daran, dass sich, paraphrasierend vielleicht, okay, dass mit dem technischen Fortschritt sich auch, oder mit dem Fortschritt mit der Zeit, mit der sich veränderten Kultur, auch die Perzeption ändert. Wie empfinden wir Kunst? Wie sehen wir Kunst? Was empfinden wir dabei? Auch das hat sich verändert. Das hat sich verschoben. Denn, wie gesagt, heutzutage finden wir zum Beispiel einen Sonnenuntergang sehr schön. Das kann sich ändern. Es kann sein, dass das was anderes sein wird. Ich möchte hier nicht spekulieren, was da sein wird. Und jetzt komme ich ins Schwitzen. Auch dies zu untersuchen, finden wir sehr, sehr interessant. Also wie sich die Perzeption der Seher, der Zuhörer, der Leser verändert hat. Auch aus phänomenologischer Sicht, wobei ich hier nicht die Postphänomenologie eines Don Eyed zitieren möchte, weil, um ehrlich zu sein, ich sie nicht gut kenne. Und ich möchte auch nicht die Neophänomenologie von Schmitz zitieren, denn ich glaube, sie passt hier nicht so ganz genau. Es geht hier nicht nur um kognitive Situationen, also was erkenne ich auf dem Bild und was sagt es mir, was tut es mit mir, was macht es mit mir, sondern es geht auch darum, wie sich die Perzeption oder das Empfinden eines Kunstwerkes verändert, wenn ich es in der Hand halte, wenn ich einfach das Kunstwerk in die Hand nehme, weil ich das auf einem Smartphone betrachte oder auf einem Tablet betrachte. Dann habe ich das Kunstwerk in der Hand und spiele damit. Ich kann das größer, ich kann das kleiner machen. Das geht schlecht, wenn ich im Museum bin und dann ein Werk von Kandinsky von der Wand nehmen würde und es größer machen wollte. Ich glaube, da hätte das Museum was dagegen. Im Internet funktioniert das sehr wohl. Da sind die Kunstwerke nicht nur reproduzierbar, sondern sichtbar gleich von vielen verschiedenen Menschen. Das hat auf der einen Seite Benjamin kritisiert. Ich bin hier so ein Benjamin, aber die Theorie ist nicht so. Setzt sich mit Benjamin wirklich nicht auseinander, sondern mit dem Vampirismus. Allerdings ist das ein Aspekt auch dessen, was ich vorhin sagte, einer gewissen Demokratie in der Kunst, eines gewissen Egalitarismus in der Kunst, der da gekommen ist mit dem Internet. Und damit beschäftigt sich auch die Theorie. Also das sind die zwei Aspekte, die ich erstmal hier aufgezählt habe. Vielleicht werden es 10, vielleicht werden es 20. Es ist ein Work in Progress und es entsteht jeden Tag. Und jeden Tag sehen wir neue Theorien und neue Aspekte und neue Möglichkeiten auch, wie wir die Theorie weiter aufbauen werden. Und es kommt immer wieder wie so kleine Steinchen was dazu und die wächst und wächst und wächst. Und wie gesagt, eines Tages werden wir sie präsentieren. Nun habe ich zu Vampirismus was gesagt, vielleicht auch zum Zen. Vielleicht hat das beide Aspekte. Diesen Aspekt, wie gesagt, der Betrachtung der Kunst und des Seins mit der Kunst, der Meditation mit der Kunst. Vielleicht ist es ein Aspekt des Zen. Das kann sein, das weiß ich noch nicht. Wir sind hier erstmal von dem Standpunkt des Kreativen, des Kunstproduzenten ausgegangen. Natürlich denken wir auch über den Konsumenten der Kunst, über den Menschen, der diese Kunst konsumiert. Und da ist das Zen tatsächlich sehr interessant. Das heißt, derjenige, der die Kunst sich anguckt, der sie konsumiert, der sie vielleicht auch sogar meditiert, welchen Einfluss hat diese Kunst, die nun so vampiristisch ist, auf ihn? Was wir machen auch ist, oder was wir versuchen zu machen, ist auch Beispiele dieser Kunst zu finden. Welche sind vampiristisch, so komisch das auch klingt, ist. Das wäre es. Ein kurzer Sneak Peek auf die große Theorie des Zen-Vampirismus oder auf die kleine Theorie des großen Zen-Vampirismus. Ach, was weiß ich schon. Auf jeden Fall war es das für heute. Vielleicht erzählen wir eines Tages noch was zum Zen, vielleicht jemand anders. Vielleicht hole ich noch andere aus unserem Zen-Vampires-Kollektiv vors Mikro und wir werden dann erzählen, wie das so geht und was wir vorhaben und was wir darüber nachdenken. Das weiß ich nicht. Mal gucken. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören und auf Wiedersehen.